Foto-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Fotopodcaster, zur 45. Folge. Heute mal wieder in voller Besetzung mit Michael.
Hallo.
Und Marek.
Servus.
Das hatten wir schon lange nicht mehr. Aber heute haben wir es mal geschafft. Wir sind zwar super spät und wir eiern hier schon seit einer Stunde rum und versuchen, die Themen in eine Reihenfolge zu bringen, sind leicht alle genervt oder verzweifelt. Marek hat sich schon die Packung Gummibärchen geholt, damit es die Nerven noch mitmachen. Michael und Stefan sitzen schon wieder auf dem Trockenen, alle Getränke all, aber wir fangen jetzt mal an. Wir haben heute folgende Themen für euch. Carl Zeiss hat Geburtstag. Die Commons of Flickr. Bildwiederherstellung von verlorenen Bilddateien. Marek hat einen neuen Fotorucksack, Release Candidates von Adobe, Lightroom 3 Beta 2 Test, ein Bericht von einem Shooting von Comedians, eine Vorschau auf Adobe CS5, eine kurze Rückmeldung zum bisschen Spielen mit der Canon S90, mit dem Benutzerinterface, die iPhone-App von Nikon und unsere iPhone-App? Hörertreffen und Hörerfragen. Riesenprogramm. Mal sehen, wie weit wir tatsächlich kommen. Und ich würde sagen, wir steigen ein mit Marek. Du hast was von Carl Zeiss.
Genau. Der hat Geburtstag oder hätte Geburtstag. Das ist jetzt schon wieder ein Geburtstag. Wir haben ja das letzte Mal über Photoshop gesprochen. Und ja, Carl Zeiss ist diesmal dran. Der wäre 120 Jahre geworden und seitdem gibt es diese wunderschönen Objektive von ihm, die schon überall auf der ganzen Welt und nicht nur da, sondern auch im Weltall, also bei der ersten Mondlandung wurden die auch mit eingesetzt, sind aus Hollywood nicht mehr wegzudenken. Ja, an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Wenn wir schon gerade aber bei der Mondlandung sind, dann ist das vielleicht auch eine gute Überleitung zu dem nächsten Thema. Und zwar, das ist jetzt eigentlich nichts Neues, das gibt es schon eine ganze Weile, genauer gesagt seit 2008, hat Flickr eine Reihe mit dabei, die sich die Commons nennen. Das findet man ganz einfach, entweder ganz unten bei Flickr ist so eine Linkseite und da steht unter Entdecken unter anderem die Commons oder man gibt einfach www.flickr.com/commons ein und dann ist man auch gleich dort. Was ist das? Das ist im Prinzip eine öffentliche Fotosammlung von ganz verschiedenen Institutionen. Da ist zum Beispiel das Brooklyn Museum, die Bibliothek de Toulouse, da ist das National Maritime Museum oder die National Galleries of Scotland. Also ganz, ganz viele, die ihre Bilder dort der Öffentlichkeit zur Schau stellen. Unter anderem ist da zum Beispiel der Fotostream von George Eastman und da sind ganz, ganz historische Bilder dabei aus dem 19. Jahrhundert, aus Anfang des 19. Jahrhunderts und also hauptsächlich Bilder aus Amerika und eben unter anderem auch Bilder von der Mondlandung. Schließt sich wieder der Kreis.
Spektakulär.
Und also es lohnt sich da mal einfach so ein bisschen durchzuschauen, so diese alten Meister der Fotografie, da mal so ein bisschen zu gucken, wie auch so die Komposition früher war, wie so die Technik früher war, wie man mit mehr oder weniger einfachen Mitteln dort komponiert hat. Und das macht Spaß, also abends mal nichts vorhat und da einfach mal ein bisschen rumblättern und mal ein bisschen rumsuchen und sich berieseln lassen, das ist echt ganz nett.
Ja, faszinierend in der Hinsicht, dass das Ganze eigentlich schon doch alt ist, wenn man das so sieht, nicht wahr? Also wenn man überlegt, wann das Ganze mal losging und wie weit, also Wahnsinn, über welches Spektrum und welchen Umfang das Ganze sich dann schon erstreckt.
Genau, da gab es mit Sicherheit auch mal das ein oder andere Bild, was irgendwo verloren gegangen ist und was jetzt nach der langen Zeit wieder aufgetaucht ist. Und da sind wir eigentlich auch schon wieder beim nächsten Thema. Und zwar Bilder wiederherstellen.
Ja, Michael. Bilder, die verloren gegangen sind oder verloren geglaubt waren. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich bin ja da relativ unerschrocken, erzähle auch mal einen etwas peinlicheren Schwank. München in der Gaststätte, so das zweite Weizen, allerdings ein halb Liter. Und mir ging es eigentlich gut, aber der Kollege sagt noch bei mir beim Bilder betrachten, ach, du spielst nicht so viel an deiner Kamera, du löscht eh alle Bilder. Und ich gucke auch noch so hinten aufs Display, sage ich, ach Quatsch, und drücke auch noch den falschen Knopf und genau in dem Moment habe ich meine Bilder gelöscht. Sehr peinlich.
Ja, das hatten wir, glaube ich, auch mal bei dem gemeinsamen Shooting. Ne? Michael sagt, mach mal die Kamera oder mach mal die Karte frei. Ich mach die Karte frei. Ja, ne? Zack. Und noch seine Bilder von dem letzten Auftrag drauf und er hat mich mit ganz geschockten Augen angeschaut.
Ja, aber wir haben im Endeffekt,
ja,
kennen wir da genügend Abhilfe und dann kommen wir genau da wieder hin, nämlich zur Bilderwiederherstellung oder Recovery von verloren gegangenen Daten. Und wir wollen zwar nicht nur auf Bilder beschränken, das Ganze geht auch noch mit anderen Dateien. Und dafür haben wir verschiedene Softwarevorschläge, aber vorher erstmal generell, was passiert eigentlich, wenn man mal beispielsweise die Karte formatiert hat oder die in der Kamera sich befindliche Karte über die Kamera, ja, leerräumt praktisch die Bilder offiziell löscht. Eigentlich gar nichts, außer die Zuordnungstabelle der jeweiligen Speicherkarte oder in dem Fall geht das auch bei einer Festplatte, wird gelöscht. Die Dateien sind aber noch da. So lange, bis man was Neues drüber legt. Das heißt, wenn ihr aus Versehen eure Karte formatiert habt oder habt die Bilddateien gelöscht, dann ist eigentlich noch nicht viel passiert, außer ihr beginnt wieder zu fotografieren. Denn in dem Moment ist der noch vorhandene Datensatz, wird dann überschrieben durch einen neuen Datensatz und dann beginnt ihr den ersten Teil eurer Bilder zu löschen. Das heißt aber nicht, wenn ihr aus Versehen gelöscht habt und anfangt weiter zu shooten, dass dann automatisch alle Bilder überschrieben werden. Merkt ihr das nach dem ersten 2, 3, dann ist immer noch ein Großteil der Daten vorhanden und ihr könnt die mit den dafür hergestellten Programmen auch wieder herstellen. Das Ganze funktioniert an und für sich relativ einfach. Die Software sucht nach den vorhandenen Datensätzen der vorgegebenen Endung. Es gibt Programme, die dann einfach bei Bildern schon direkt JPEG, TIFF, CR2 die fertigen Endungen oder bekannten Endungen hinterlegt hat, die man nicht auswählen kann, und andere Programme, da könnt ihr direkt vorgeben, was ihr denn sucht und wiederherstellen möchtet. Das funktioniert, wie schon gesagt, einmal bei, klar, Speicherkarten, das kann aber bei einem MP3-Player genauso funktionieren, bei einem USB-Stick oder auch bei einer Festplatte. SanDisk-User werden das Ganze schon kennen, zumindest die in der letzten Zeit Xtreme 3 oder 4 CF-Cards gekauft haben, denn die kommen automatisch schon mit einem kleinen Programm, SanDisk Rescue Pro, mit. Und dieses Programm kann zum Beispiel dann schon Fotos und Videos und auch Dateien herstellen. Bei Fotos, ganz klar, alles, was SanDisk als Fotoendung erkennt, ist dort hinterlegt. Ihr könnt es nicht selber vorgeben. Videos das Gleiche. Und bei Dateien wird einfach alles hergestellt, was zu finden ist. Wichtig ist, wenn ihr das nutzt, und das ist jetzt mal programmunabhängig, wir kommen gleich noch zu 2 anderen Alternativen, es wird nie auf der eigentlichen Karte wiederhergestellt. Das heißt, gesucht wird auf der Karte, aber gespeichert wird es auf einer anderen Quelle oder Möglichkeit, sprich einer weiteren Festplatte oder einer anderen Karte. Wobei in den meisten Fällen ist es eine Festplatte. So dass die hergestellten Daten, die können ja schlecht, wenn sie gerade hergestellt werden, auf der gleichen Karte wieder gespeichert werden. Daher ist es wichtig, ein Kartenlesegerät zu haben, die Karte dort einzulegen, als Zielordner einen freien Ordner auf einer Festplatte mit genügend Speicherplatz anzugeben und da werden eure Bilder wieder hergestellt. Bitte nicht davon ausgehen, dass die Originalbild- oder Dateinamen wieder dabei stehen. Die sind meistens weg. Da steht dann RAW 1, RAW 2 oder meinetwegen MPEG 1, MPEG 2 oder halt auch Excel oder Word 1, 2, 3. Es wird dann im Endeffekt als Bilddatei erkannt und wenn es ein JPEG war, steht halt dann die Dateiform vorne dran und hinten eine Nummer. Ja, das ist das Rescue Pro, kann man sich auch, wenn man möchte, kaufen, aber dafür kenne ich eine andere Version, die ich auch eine Zeit lang vor Rescue Pro genutzt habe und die auch heute noch super funktioniert. Mit der habe ich schon verschiedene Festplatten wiederhergestellt und das nennt sich Card Recovery. Card Recovery kann Fotos, Musik, Video sogar auf Handys wiederherstellen. Und ihr könnt zumindest, um zu gucken, was es denn kann, und wenn euch was verloren geht, um festzustellen, was noch da ist, euch hier eine kostenlose Trial-Version runterladen. Die Vollversion kostet $39.95, also ja, nicht ganz 30 Euro. Ist ihr Geld auf jeden Fall wert, denn hier habt ihr auch die Chance, vorzugeben, was ihr sucht. Wie groß die Datei ist, das könnt ihr in der Größe belegen, und die Endung der Datei. Ob es dann wirklich nur reine JPEGs wiederherstellen soll oder reine RAW-Formatbilder oder. Ja, und dann haben wir mal geguckt, was es an kostenlosen Möglichkeiten gibt. Und hier ist es so, es wird eine ganze Reihe angeboten. Ich habe euch im Internet einfach mal eine kleine Übersicht von verschiedenen Programmen herausgesucht. Darunter sind ein, zwei wirklich ganz gute Programme, die ich selber nicht testen konnte, aber die von anderen Usern dementsprechend gelobt werden und auch empfohlen. Wenn diese nicht ausreichen sollten, dann sind dann doch die käuflich zu erwerbenden Programme meistens mächtiger und genauer und können euch wieder mehr herstellen und retten. Und für alle, die jetzt sagen, ups, Card Recovery gibt es gar nicht für meinen Mac, ja und nein, das heißt dann nur nicht mehr Card Recovery, sondern Card Rescue. Und von beiden den Link zum Trial stellen wir euch mal rein, ebenso zu der Auflistung von softonic.de. Da findet ihr eine Liste mit verschiedenen Freeware-Programmen.
Schön, dass du auch an uns gedacht hast, Michael, mit unserem Mac. Vielen Dank.
Ja, ihr seht, ich habe eine soziale Ader.
Danke, danke.
Aber bitte, bitte.
Ich würde jetzt sagen, für so eine Vollversion $39, wenn da wirklich wichtige Bilder drauf sind, die man gerne haben möchte, ist das wirklich doch noch im erschwinglichen Bereich, und das wäre es mir dann auf jeden Fall wert, um diese Bilder wieder zu bekommen.
Ja, ist also durchaus zu empfehlen. Der Betrag tut nicht weh, aber dann doch, wenn wichtige Dateien verloren gegangen wären oder verloren gehen würden. Durchaus zu empfehlen. Also alle, die den Kopf haben hängen lassen, nicht hängen lassen, sondern zieht ihn wieder hoch. Es gibt in der Hinsicht noch Hoffnung. Wichtig, wie gesagt, die Regel Nummer 1, nichts Neues draufschmeißen, legt die Karte zur Seite, kauft euch lieber eine neue, schießt da drauf, wenn wirklich wichtige Bilder drauf waren, wenn ihr wieder zu Hause seid und habt da eure Software, stellt euch da die Bilder wieder her. So seid ihr auf der sicheren Seite. Übrigens war ich damit mal auf FFH.
Wie das?
Ich war auf der Fahrt nach Frankfurt zum Flughafen, um meine Schwester und meinen Schwager dort abzuholen. Habe meine damalige Freundin am Terminal rausgelassen, weil ich keinen Parkplatz gefunden hatte. Und in der Zwischenzeit auf Parkplatzsuche, also man muss dann um den ganzen Terminal wieder drum rumfahren, kam gerade auf FFH jemand, der so ein Problem hatte, nämlich Bilder der kleinen Tochter, die verloren gegangen waren, und beim Kopieren von der Speicherkarte auf die Festplatte. Und naja, ich rief dann bei FFH an. Die Frage war dann, dürfen wir sie zurückrufen? Sag ich, natürlich. Und dann wurde ich in der Zeit der Parkplatzsuche auch zurückgerufen und habe das Ganze kurz geschildert und erklärt. Als dann endlich meine Schwester und mein Schwager im Auto saßen und wir losfuhren, kam dann auch gerade der Beitrag. Die Reaktion meiner Schwester war sehr cool. Das bist doch du? Sag ich, ja. Und am Folgetag sprach ich dann mit der verzweifelten Mutter, und über eine telefonische Anleitung haben wir es dann geschafft, gemeinsam die Bilder wiederherzustellen.
Hey, du hast schon Radio gemacht, bevor wir hier angefangen haben. Das hast du uns verschwiegen.
Ja.
Okay, dann machen wir mal weiter. Vielen Dank, Michael. Und der Marek hat ein neues Spielzeug. Ist ein bisschen größer, aber erzähl mal, Marek, du hast einen neuen Fotorucksack.
Ja, ich wurde gestern die ganze Zeit verdutzt angeguckt, weil ich bestimmt 20 Minuten am Stück an diesem Rucksack, also ich habe meinen neuen Fotorucksack zugelegt, sämtliche Reißverschlüsse auf- und zugemacht habe und probiert habe und geguckt habe, was da so alles reingeht. Und wir wurden da echt einige völlig, verständnislose Blicke entgegengeworfen, wie man sich so lange mit so einem Rucksack begeistern kann.
Bist du auch mal eine halbe Stunde in der Wohnung mit rumgelaufen?
Naja, eine halbe Stunde war es nicht. Ich habe heute Morgen mal auf der Vespa mitgenommen, und das also lässt sich ganz gut tragen. Ja, ich habe mir den Valimax Pro Las Vegas Rucksack gekauft.
Das ist der mit dem eingebauten Casino.
Ja, genau. Wo man Geld sparen kann. Nee, Moment mal. Irgendwas stimmt da nicht.
Das passt nicht.
Ich habe ja eigentlich auch mit dem Rucksack geliebäugelt, den der Stefan hat. Also wer schon mal auf unseren Workshops war, der kennt den Rucksack bestimmt. Das ist der, ich glaube, der BP 1500 von Calumet, ne?
Oh, welche Nummer weiß ich nicht, aber der Große von Calumet, die haben nur eine Eigenproduktion.
Genau. Also ich meine, das müsste der sein. Ich habe jetzt mal gerade so hier auch die Bilder beide offen. Und der kostet ja regulär 149, zumindest bei Calumet. Und ich habe da jetzt die ganze Zeit mal drauf gewartet, ob da nicht nochmal ein Angebot kommt von denen oder sowas. Und jetzt habe ich bei Valimax diesen Las Vegas gesehen und der kostet tatsächlich 79,99. Da habe ich natürlich überlegt, mit Rucksäcken bin ich ja so ein bisschen pinzig, weil ich habe mich eigentlich die ganze Zeit gegen einen Fotorucksack entschieden, weil ich noch keinen gefunden habe, der vom Tragekomfort her auch mir wirklich gefällt, mit dem man längere Zeit laufen kann. Und das fand ich wiederum bei dem Calumet, den der Stefan hat, wirklich gut. Also ich denke, was du jetzt auch gesagt hast, Stefan, so deine Erfahrung.
Den kann man gut tragen, allerdings wenn man damit unterwegs ist und danach noch in die Stadt geht und man möchte seine Ausrüstung nicht im Auto lassen und da kommt man schon so wie vom Berg runter daher, also die Leute gucken schon ziemlich blöd, weil der hat halt wirklich so einen richtig breiten Hüftgurt, wo eben das Gewicht nachher auch sitzt. Das ist ja das Entscheidende, was den so besser macht als andere, finde ich, aber das sieht halt auch mordsmäßig immer aus. Also wenn man dann nochmal schnell irgendwo was einkaufen oder ins Café gehen will, sieht ein bisschen doof aus, aber trägt sich halt gut.
Von den Maßen ist das da ähnlich. Dieser besagte Hüftgurt, das ist so das einzige Manko, was ich bei dem Rucksack finde, weil der hat tatsächlich nur diesen Riemen und wirklich nicht diesen besagten Hüftgurt, der dann wirklich auch die Last abnimmt. Wobei ich jetzt sagen muss, dass der Tragekomfort wirklich in Ordnung ist. Ich habe jetzt allerdings noch keine längeren Touren damit gemacht. Da zeigt sie natürlich, ob das Ganze jetzt was taugt oder nicht. Beeindruckend fand.
Ich hatte meinen letztes Jahr ja mit auf der Berghütte. Und da war wirklich die ganze Ausrüstung drin, inklusive Notebook noch. Und dann ist das Ding schon ziemlich schwer. Und wir hatten einen sehr steilen Anstieg auch zum Schluss zur Hütte. Und da habe ich dann so richtig gemerkt, wie gut er wirklich ist. Weil den kannst du dir richtig an den Körper ranziehen. Und auch wenn es steil im Gelände wird, wenn du ein bisschen kraxeln musst oder so, hast du die komplette Ausrüstung schön am Körper. Und das, also für längere Touren und auch schwierige Touren ist der schon echt super.
Ja, dann muss ich dann wenigstens mal sagen, mein Lowpro ist auch nicht schlecht. Ein bisschen kleiner, aber da war wenigstens auch schon die ganze Zeit
da kommt der Herr Kennen wieder dabei.
Und hat auch den Hüftgurt. Und Vorteil bei unseren Zweien ist, Stefan, wir verlieren nie das Übergewicht nach hinten und liegen nicht in der Gegend rum, wie der Valimax-User Marek, der dann einem Marienkäferchen auf dem Rücken gleicht. Aber es ist putzig, wenn er strampelt.
Ja, wiederum.
Aber nee,
vom Tragekomfort finde ich ihn nicht schlecht, das muss ich jetzt echt mal sagen. Also wie gesagt, ich bin da echt pinzig und ich habe einige Rucksäcke, weil ich meine, ich gehe auch gerne wandern und da habe ich auch hin und wieder mal, wenn ich einen Rucksack gekauft habe, den am nächsten Tag wieder zurückgebracht, weil er nichts war. Und trotz dieser Einschränkung mit dem Hüftgurt finde ich das ganz gut. Man kann ihn oben richtig schön ranziehen. Was ich mich frage, ob dieses Notebook-Fach, was direkt hinten am Rücken ist, ob das für das Notebook so gut ist, weiß ich nicht. Bei deinem Calumet ist das, glaube ich, genauso.
Ja, aber
hast du da irgendwelche Erfahrungen gehabt?
Also ich komme mit dem Apple Plastik-Notebook, ich habe ja das weiße Plastik, gut zurecht. Und das ist halt allerdings halt beim Calumet eigentlich, kriegst du da ein 15,6 Zoll rein. Und das MacBook hat nur 13,3 und ich schiebe das dann immer relativ weit nach unten. Und da hat es hat noch überhaupt keine Probleme gegeben. Auch wenn ich es voll gepackt habe, das ist immer noch gut gepolstert nach hinten. Und an der Stelle ist der Rücken, wie ich mich bewege, halt auch ziemlich gerade. Weiter oben an den Schultern, da wird schon mehr Druck ausgeübt, wenn man sich nach vorne beugt oder sich irgendwo festhält. Aber weiter unten im Lendenwirbelbereich, da knicke ich nicht so ein wie oben. Habe ich bis jetzt problemlos da drin getragen. Okay. Was ich, nee, das habe ich eben noch nicht probiert. Finde, was ich kritischer bei den Fächern finde, ist, wenn du das Notebook die ganze Zeit drin hast und du legst den dann auf den Rücken, um ihn aufzumachen, dann liegt halt dauerhaft das ganze Gewicht der Ausrüstung und darüber liegt dann zum Beispiel das 70-210 auf jeden Fall schon mal mittendrauf. Also da liegt eine ganze Menge Gewicht dann dauerhaft auf dem Notebook und das mache ich dann nie. Also, oder wenn ich es jetzt transportiere im Auto, stelle ich den immer hochkant, so dass das Notebook auch hochkant steht und nicht bei 6 Stunden Fahrt die ganze Ausrüstung die ganze Zeit auf dem Notebook liegt.
Ja, dann, also gut, ich habe ja den Compu-Tracker AW von Lowepro auch mit dem kleinen Laptopfach hinten drin. Und da habe ich sowohl alles, was du jetzt ausgeschlossen hast, im Endeffekt dauerhaft entweder auf dem Laptop, dass ich den Rucksack im Kofferraum rumfahre. Auf der anderen Seite auf der Skipiste habe ich den an und bin schon öfters auf den Rücken gefallen und wie ein Maikäferchen dann auf dem Rucksack Kopf über die Piste runtergerutscht, weil dann bremst man sehr schlecht. Weder dem Equipment ist was passiert, noch dem Laptop. Und ja gut, jetzt habe ich ja den kleinen Weißen, den ich mit mir rumschleppe, dieses Netbook. Vorher hatte ich aber auch ein 14, irgendwas Zoll oder 15,6 Zoll. Und in beiden Fällen ging es eigentlich problemlos. Aber die 2 Kilo Unterschied von dem einen Notebook zum anderen, die merke ich.
Naja, ich habe es also bis jetzt mehr vorne in das Fach reingetan und habe jetzt mal so den Extremtest gemacht in Sachen, was geht da alles rein. Ja. Also erstmal ist er von der Stabilität her auf jeden Fall auch so, dass ich dem meine Kameraausrüstung wirklich anvertrauen kann und mir sicher sein kann, dass ich damit irgendwo auch ein bisschen extremere Touren machen kann. Das ist richtig schön alles gepolstert und ist gut verarbeitet. Und man hat wirklich richtig viel Stauraum. Es passt also wirklich die komplette Fotoausrüstung rein. Ich habe dann mal so den Test gemacht, was kriege ich alles noch an Strobist-Kits mit rein. Und da habe ich mir eine Stativtasche genommen, die ein bisschen größer ist. Und die habe ich 2 von unseren kleinen Stativen reingesteckt, die man so ganz gut für draußen für die Strobist-Fotografie benutzen kann. Und in eine andere Tasche habe ich dann 3 Schirme reingesteckt und die konnte man recht gut rechts und links transportieren. Innen drin habe ich meine komplette Fotoausrüstung untergebracht bekommen und in dem eigentlichen Notebook-Fach hat sogar noch mein Faltreflektor reingepasst. Und so habe ich jetzt eigentlich meine komplette Ausrüstung dabei, wenn ich irgendwo ein Autoshooting machen will oder wenn ich eine Hochzeit aufnehmen will. Das kann ich komplett mit dem Rucksack transportieren und das finde ich eigentlich eine ziemlich coole Sache.
Marek, wie sind die Reißverschlüsse? Wie sind die Reißverschlüsse?
Von der Qualität her wirklich ordentlich.
Gut. Ja. Ja, das ist immer noch so eine Sache, wie die sind.
Ja. Genau. Also das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, ist oben eben bei diesem Notebook-Fach, dass man das Ganze nicht komplett oben rüber öffnen kann. Also man kann es schon öffnen, allerdings sind 2 Trageriemen eigentlich immer im Weg. Die muss man immer so ein bisschen beiseite schieben. Also finde ich ein bisschen unglücklich gelöst und so diese Haltesysteme rechts und links, ich denke, da kann man eigentlich auch noch ein bisschen was dran verbessern. Aber für den Preis von 79 € finde ich das wirklich einen richtig guten Rucksack. Also kann ich guten Gewissens weiterempfehlen.
Der Preis ist natürlich echt stark für so einen großen Rucksack, ja, wenn du alles reinbekommst. Stimmt, ja. Ich meine, wenn du da vergleichbare Loewe guckst, die liegen da weit über 200 und oder teurer. Und meiner eben auch bei 149 oder sowas. Aber das ist wirklich eine gute Alternative im unter 100 € Segment.
Muss man wirklich sagen, Hut ab in der Hinsicht und bei der Größe. So wie du schilderst, ich habe zum Beispiel das Problem, meine ist eigentlich im Endeffekt zu klein mittlerweile. Ich kriege zwar noch das rein, was ich gerade auftragsbezogen brauche, wenn ich aber ein bisschen mehr mitnehmen möchte, reicht es nicht mehr. Also in der Hinsicht gucke ich mir auch gerne mal an, Marek, wenn ich denn darf. Klingt sehr gut. Preis-Leistungs-Verhältnis würde ich auch sagen, top. Dann kann man auch die eine oder andere Schwäche hinnehmen.
Du hast natürlich noch eine Halterung für das Stativ, was du hinten dran machen kannst. Wobei mir das wiederum auch etwas besser bei dem Calumet gefällt. aber es hängt halt relativ weit runter. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo den Rucksack abstelle, dann finde ich das ein bisschen ungünstig. Aber es ist jetzt kein Ausschlusskriterium. Also ich finde es trotzdem eigentlich ganz gut gelöst. Und weiterhin ist noch unten so eine kleine Regenhülle dabei. Das heißt, wenn jetzt wirklich mal ein Regenschauer kommt, man ist bei einer Wanderung, dann öffnet man unten einfach so einen kleinen Klettverschluss und kommt dann relativ einfach an diese Regenhülle ran und kann die drüber machen und die Ausrüstung ist geschützt. Also rundum finde ich das eigentlich einen ganz coolen Rucksack.
Prima, wir machen den Link in die Shownotes, sodass ihr euch das Ding auch mal im Internet angucken könnt.
Genau.
Ja, der Michael hat uns was hier reingeschrieben. Release Candidates von Adobe. Michael, was gibt's Neues?
Release Candidates von Adobe. Jetzt bin ich. Ja, gut. Also, Adobe hat im Bereich der Release Candidate Version für Lightroom 2.7 etwas Neues herausgebracht. Eben die 2.7er Version. Aber wie gesagt, noch Release, noch nicht ganz offiziell. Man kann aber schon, wer möchte, hineinschauen und sich das Ganze mal angucken. Dazu kommt dann auch passend das Camera Raw Update für Punkt 5.7 und der DNG Converter 5.7. Hier haben wir im Großen und Ganzen ein Update mit einer Erweiterung der Rohdaten Datenbanken. Und zwar von derzeit neun Kameramodellen. Darunter ja, das neue Einsteigermodell EOS 550 von Canon. Die Sony A450 und Olympus EPL1. Ja, Release Candidate heißt im Endeffekt nichts anderes. Die Updates sind zwar schon ausführlich getestet worden, aber hey. Hat man nicht vorher drüber gesprochen, die sind nicht ganz ausgiebig getestet worden, Release, Stefan? War da nicht irgendwas oder verdrehe ich das gerade?
Die sind getestet worden, aber die laden quasi noch so zum Diskutieren ein.
Genau, also, ja, also nochmal. Also die Bedeutung,
oder?
Release steht im Endeffekt dafür, dass die Updates zwar soweit schon von dem Hersteller ausgiebig getestet worden sind, aber hier kann man noch fleißig mitdiskutieren und Verbesserungsvorschläge an Adobe schicken.
Das ist aber total schade, dass die jetzt veröffentlicht haben, denn ich habe gehofft, dass endlich Lightroom 3 rauskommt und zwar in den nächsten Wochen. Wenn die jetzt nochmal eine 2.7 machen, dann wird das mit dem Final Release von Lightroom 3 wohl noch ein wenig dauern, würde ich mal schätzen.
Ja, da in der Hinsicht wird sich das Ganze noch ein bisschen nach hinten verschieben wahrscheinlich. Aber immerhin haben umso mehr Fotografen die Chance nach wie vor, sich die Beta-Version von Lightroom 3 herunterzuladen und hier in der zweiten Beta noch fleißig zu testen und ihre Kritik und Verbesserungsvorschläge, natürlich auch Lob an Adobe weiterzugeben. Das heißt, die Vielseitigkeit der Final Lightroom 3 darf dann wirklich spannend werden.
Tja, und ich habe...
Könnt parallel an Lightroom 3.0 und Lightroom 2.7 testen und meckern.
Genau.
Ja, ich habe ein bisschen mehr Zeit genommen und mit der Lightroom 3 Beta 2 herumgespielt und hatte viel Spaß dabei. Es ist wirklich schon ein ganz guter Stand, den die erarbeitet haben und es gibt einige Neuerungen. Insbesondere das, was wir gern fürs Studio sehen, was im Studio wirklich Spaß macht, das Tethered Shooting. Das heißt, ich kann eine Kamera fernsteuern vom Rechner aus. Zwar im Moment noch rudimentär, indem man in dem Stadium jetzt im Moment die Kamera wirklich nur auslösen kann. Alle Einstellungen muss man an der Kamera selbst vornehmen. Es wird auch kein Leid.
Auch noch nicht für alle Kameratypen.
Ja, Marek, das tut uns ein bisschen leid.
Oh.
Im Moment sind hauptsächlich die gängigen neuen Modelle von Canon und von Nikon kompatibel. Das geht total einfach. Ihr habt Lightroom 3 auf, ihr steckt einfach eure Kamera per USB oder Firewire an das Notebook und dann müsst ihr bei Lightroom nur im Dateimenü auf Tether-Aufnahme gehen und auf Verbinden oder Tether-Aufnahme starten. und er erkennt eure Kameras, geht ein Fenster auf, wo ihr die wichtigsten Daten angezeigt bekommt, Zeit, Blende, ISO und ihr einen Auslösebutton habt und das soweit ist wirklich rudimentär, aber das Schöne fürs Studio, was uns wirklich hilft, ist, dass man direkt dem Kunden oder dem zweiten Mann, wenn der Marek fotografiert und ich sitze am Notebook, ich habe sofort innerhalb, das geht relativ schnell, also bei meiner D90 hat es kaum eine Sekunde gedauert, dann waren die importiert in dem Ordner, wo ich sie hinhaben wollte und ich habe sie auch auf dem Bildschirm gesehen. Die Daten werden dann auch nicht mehr auf der Karte zwischengespeichert, sie gehen direkt auf die Festplatte und ich kann gleich dran arbeiten, ich kann auswählen, ich kann, hab's auf dem großen Display, kann sagen, hier ist unscharf, da muss nachgearbeitet werden, also das macht Spaß und bringt einen kleinen Zeitvorteil, wenn es wirklich hektisch ist und man schnell arbeiten muss, man erspart sich nachher den Import.
Und kannst du dabei eigentlich dann auch parallel noch auf der Kamera schauen? Ja. Weil das ging bei den bisherigen Tesla-Programmen
Ach so,
nicht.
Das habe ich nicht probiert. Also die Wiedergabe habe ich nicht probiert. War für mich jetzt sehr klar. Ich sehe es am großen Monitor vom Notebook. Habe ich also nicht getestet. Aber muss man sowieso abwarten, wie die Final nachher ist. Denn das ist jetzt so ein Grundzustand, um zu zeigen, dass es geht und was sie machen. Man könnte das Ganze auch noch über Wi-Fi machen, dann ist man losgelöst, aber dann bräuchte man halt einen Wi-Fi-Adapter noch für die Kamera. Ist sehr teuer und gut, wenn ich im Studio arbeite, macht es mir nichts aus, ein Kabel anzustecken. Das ist schon eine feine Geschichte. Ruckzuck hat man es direkt in der Library. Es gibt auch Plugins, mit denen man das machen kann. Also es gab in der jetzigen Version von Lightroom diese überwachten Ordner. Der große Unterschied ist die Geschwindigkeit und man kann sie wirklich in jeden Ordner reinschieben. Es ist wie ein Import. Man kann auch, soweit ich gesehen habe, bestimmte Vorgaben, Importvorgaben drüber laufen lassen. Man kann die Bilder gleich taggen. Das ist also eine feine Sache. Hat großen Spaß gemacht. Mal gucken, wie die Final aussieht, was sie da noch verbessern. Aber das war was, was uns interessiert hat an der neuen Beta 2. Ist für viele vielleicht nicht so interessant, aber für uns im Studio macht es wirklich Spaß.
Ja, hat auch den Vorteil, wenn man vorne fotografiert als Fotograf und der Kunde einem nicht die ganze Zeit über die Schulter schauen soll, was ja durchaus auch mit einer Belastung für den Fotografen darstellen kann, je nachdem, wie der Kunde auch gestrickt ist. Dann kann man das direkt ein wenig weiter hinten auf dem Bildschirm erscheinen lassen. Der Kunde hat den ersten Einblick und direkt in einer großen Ansicht und kann auch hier schon seine Meinung äußern. Beziehungsweise Veränderungswünsche mit an den Tag legen. Ganz kurz nur zur Ergänzung. Bei Canon mit der mitgelieferten Software, das Canon Digital Photo Professional, ging das im Endeffekt schon, Marek, und zwar so, dass du auswählen kannst, ob die Bilder nur auf dem Rechner oder auf Speicherkarte und auf Rechner gespeichert werden. Und wenn sie auf der Speicherkarte gespeichert wurden, dann konnte man sich die Bilder auch auf der Kamera nochmal angucken. Aber hier ist es so, dass das alles nicht unbedingt direkt in Großansicht das aktuelle Bild angibt, sondern die kommen alle in klein, man muss doppelklicken, dann werden sie erst größer. Und in der Hinsicht ist Lightroom ein Ticken schneller und hat wirklich die Option, ihr seht es gleich, Monitor füllen, wenn ihr das wollt. Und das ist ein Riesenvorteil.
Ja, also eigentlich dürfte es dann bei Lightroom auch nicht gehen, dass man die Bilder auf der Kamera nochmal anguckt, weil ich habe ja gesagt, die Bilder sind gar nicht auf der Speicherkarte. Und ich nehme nicht an, dass er rückwärts eine Verbindung von der Kamera auf die Festplatte aufbaut und dann die Bilder, um die Bilder anzuzeigen. Mhm. Also ich denke, das geht dann definitiv nicht. Ich habe es zwar nicht getestet, aber wenn er sie direkt auf die Festplatte schreibt, dann sind sie auch weg von der Kamera. Gut, jetzt haben wir lange Tethering gemacht, ist ja nur für einige Leute interessant. Gehen wir mal weiter, was Lightroom so in der Dreierversion für alle an Verbesserungen mit sich bringt. Ganz augenfällig ist, aber das war in der Beta 1 auch schon, dass der Import-Dialog komplett neu gestaltet ist. Ich finde, habe ich damals auch schon mal kurz gesagt, dass das recht gelungen ist, dass man damit sehr gut arbeiten kann. Man kann jetzt auch schon im Import-Dialog nicht nur die Vorschaubilder sehen, sondern sich eine 1:1 Vorschau anzeigen lassen, wenn man sich gar nicht sicher ist, ob man das Bild überhaupt importieren möchte. Es importiert nun Videos. Das ist interessant. Seit ich die D90 habe, mache ich halt auch immer mal wieder Videos. Und bisher hat mir Lightroom einfach nur gesagt, da sind Videos auf der Karte, die kann ich nicht importieren. Jetzt importiert er sie wenigstens mit in den Ordner, wo ich sie hinhaben möchte. Und ich kann sie auch in der Bibliothek sehen. Es zeigt mir die Länge an und wenn ich es abspielen will, geht halt der externe Player im Moment auf. Also ist keine integrierte Sache in Lightroom, sondern es geht halt dann beim Mac QuickTime auf. Aber ich kann sie mit verwalten und das ist wirklich ein großer Fortschritt auch für mich. Des Weiteren zeigt Lightroom nun auch CMYK-Bilder an. Hier geht es um den Farbraum. Das wisst ihr vielleicht, wir arbeiten ja in der Regel immer mit Adobe RGB in der Aufnahme und nachher in der Ausgabe, meistens, wenn es fürs Bildschirm ist oder für normales Drucken, bei den Fotoprintern oder so mit sRGB. Jetzt ist es aber so, wenn man in der Druckvorstufe arbeitet, und das machen wir öfters in der Agentur, dass unsere Bilder direkt zum Drucken gehen und dann werden die in CMYK bearbeitet, hergestellt. So, das ist die Variante, die der Drucker dann haben will. Und diese Bilder konnte man nie mehr reimportieren in Lightroom, weil Lightroom sie nicht angezeigt hat. So dass man, die muss man eh in Photoshop bearbeiten, also das kann man in Lightroom nicht umwandeln. Aber man hätte gern nachher eben eine komplette Übersicht über seine, über seinen Dateiordner und man sieht eben die CMYK, die fertigen Bilder nicht. Das geht jetzt. Gefühlt ist die ganze Kiste schneller geworden. Das war auch dringend nötig. Hatte ich ja auch das letzte Mal bei AC/DC Pro 3 erzählt, dass das von der Geschwindigkeit zumindest beim Durchbrowsen, wenn man schnell eine Bilderübersicht haben möchte, wesentlich schneller ist. Hier haben wir jetzt eine Beta, aber ich habe auch schon das Gefühl, dass die Beta doch einen ganzen Ticken schneller ist. Ich denke, das wird in der Final nochmal besser. Lightroom, also Adobe sagt auch hier möchten sie insbesondere ein bisschen aufholen.
Hallo, ich höre nichts mehr.
Hallo, seid ihr noch da? Hallo, hallo. Michael? Marek?
So eine Scheiße, ich weiß nicht, war weg auf einmal. Also meine Aufnahme läuft noch, aber ist komisch.
Hallo. Irgendwie hat's zerrissen. Ich bin wieder da.
So, das sind also, wir wieder, Teil 2.
Ich mache einfach weiter.
Ja,
dann zwei wesentliche Sachen, die sie verbessert haben, die für die allen wirklich zugutekommen. Es gibt einen neuen Scharfzeichnungsalgorithmus und eine verbesserte Rauschentfernung. Hier wurde wirklich schwer gearbeitet. So die ersten Rückmeldungen so im Forum sagen, dass man sowas wie Noise Ninja und solche Sachen jetzt nicht mehr braucht, weil den Algorithmus, den die benutzen, diese ganzen Third-Party-Entrauschungstools, der ist jetzt direkt in Lightroom 3 integriert worden. Ich kann es nicht beurteilen, weil ich nicht mit so einem externen Tool gearbeitet habe. Aber man, das ist total spannend. Man kann im Moment in der Lightroom 3 Beta Versionen einfach umstellen. Und zwar unter Einstellungen gibt es einen Menüpunkt Prozess. Und da kann man dann, wenn man ein Bild, ein altes Bild importiert oder bearbeitet hat, umstellen zwischen dem Prozess 2003, das ist also die ursprüngliche Engine, die bis jetzt bei, hinter Lightroom lag, oder mit der 2010er Engine. Das ist also wirklich ein großer Schritt von 2 nach 3. Da wurde im Hintergrund extrem viel verbessert. An den Reglern sieht man das teilweise gar nicht, aber dahinter liegen andere Algorithmen. Und da kann man sich umschalten, wie das Bild entwickelt mit der alten Engine und mit der neuen aussieht. Das ist total spannend. Und man sieht wirklich Unterschiede. Also Entrauschen, deutlicher Fortschritt, ebenso bei der Scharfzeichnung. Auch man kann da jetzt mehr Details einstellen bei der Rauschreduzierung. Das ist was, was wirklich allen zugutekommt und denke ich auch notwendig war, um die Software sinnvoll weiterzuentwickeln. Es gibt noch ein weiteres schönes Feature bei den Vignetten. Kann man jetzt den Übergang ins Helle oder Dunkel nach Lichtpriorität oder nach Farbpriorität setzen? Das ist auch spannend. Es ist schwer zu erklären. Schaut es euch mal an. Einmal wird eben bei dem Übergang zur Vignette hin die Farbvorläufe berücksichtigt, die in Vignette reinlaufen. Und es gibt nochmal so ein interessanten Stil, wenn man Vignetten vor allem vielleicht zum Verfälschen, also absichtlich einsetzen möchte, oder aber auch, wenn man sie benutzt, um Randabschattungen rauszunehmen, werden die Übergänge in bestimmten Farbverläufen einfach besser und weicher. Also auch eine schöne Geschichte. Und was mir persönlich gefällt, weil ich bin so ein Schwarz-Weiß-Liebhaber und Schwarz-Weiß-Liebhaber alter Filme, man kann jetzt auch mit Absicht alte Schwarz-Weiß-Körnung hinein simulieren. Das geht im Moment nur mit drei Reglern, Stärke, Größe und Unregelmäßigkeit, aber es wird schon spekuliert, auch in den Foren, dass es dann vielleicht auch fertige Profile gibt, die alten Filmen entsprechen, dass man sagt, ich will genau das Korn von dem alten Film haben, den ich immer fotografiert habe. Die waren ja wie Fingerabdrücke, diese Art der Körnung. Und Profis haben ja fast am ausgedruckten Bild sehen können, welcher hohe ISO-Schwarz-Weiß-Film da verwendet wurde. Und da wird jetzt schon spekuliert.
Stefan.
Ja?
Ilford wurde aufgekauft. Das war von einer britischen Firma. Oh. Und die wollen da jetzt schwer wieder investieren. Und da lässt es sich hoffen, dass da auf dem Markt sich noch ein bisschen was tut oder zumindest die Filme noch weiterhin im Programm bleiben. Mhm.
Also zurzeit hat der Film ja wieder so ein bisschen Renaissance, so eine erste kleine. Es wundert mich schon, dass es so früh kommt. Aber im Moment machen viele wieder so. Sie holen sich ihre alte Kamera wieder raus und gehen wieder ganz aufs Alte zurück.
Also es ist immer schön. Gerade Ilford war ja da einer der großen Marken. Ich glaube, ich habe auch noch ein paar im Kühlschrank liegen. Als ich das gelesen habe, da habe ich mich echt gefreut. Ich bin da drin, das ist, lässt ja hoffen, dass da in den nächsten Jahren auch noch ein bisschen was auf Lager sein wird.
Schön. Ja, was gibt's noch Neues? Ein geheimer Shortcut ist jetzt zu einem Häkchen geworden in der neuen Lightroom 3 Beta. Und zwar, wenn ihr mit den individuellen Masken gearbeitet habt und ihr habt eine Maske gesetzt, dann konntet ihr, wenn ihr mit der Maus über den Maskenpunkt gefahren seid, aufblenden lassen, was ihr alles ausgewählt habt, was ihr sozusagen alles markiert habt, das wurde dann rot. Ist man wieder runtergefahren, war es weg. Es gibt diesen Shortcut, wenn ihr in dem Falle O drückt, bleibt die Maske dauerhaft rot. Das geht auch schon bei 2.7 oder 2.6. Es ist nur nirgends dokumentiert, jetzt kommt das dann auch als Einstellung mit Häkchen, dass man das direkt im Menü anhaken kann, wenn man das möchte, sodass dass ihr die Maske besser sehen könnt, wenn ihr nacharbeitet oder kleinteilig dran wegnehmen wollt. Jo, die Wasserzeichen sind deutlich verbessert worden, auch nochmal zur Beta 1 hin, da warten ja viele drauf, Wasserzeichen sowohl als Schrift als auch auf Bild einzublenden, frei platzieren und. Will ich hier nicht weiter drauf eingehen, haben wir beim ersten Mal schon besprochen. Ebenso wie, dass beim Drucken Bilder frei angeordnet werden können, dass man komplette Layouts erstellen kann, sozusagen Bilderlayouts und auch Text dazwischen einfügen kann. Da tut sich einiges. Was ich jetzt in der letzten Version noch schön fand, die Flickr-Unterstützung. Wir schieben ja immer mal Bilder in die Flickr-Group hoch. Und wenn man, das ist jetzt so integriert direkt in Lightroom, dass man so, wenn man Profi-Account hat bei Flickr, dass die mit Lightroom untereinander kommunizieren. Das heißt, wenn einer mir einen Kommentar zu dem Bild schreibt in Flickr und ich das nächste Mal synchronisiere von Hand oder ein Bild hochlade, dann werden die Kommentare zurückgeschrieben in die Bilder, in die Datenbank von Lightroom. Und das ist schon recht nett. Also da tun sich einige Sachen auf. Und es heißt aber auch ganz klar, Flickr ist jetzt hier die Testplattform. Es werden später auch andere unterstützt. Nur Flickr hat als erstes quasi eine Schnittstelle ordentlich zur Verfügung gestellt, die man programmieren kann. Andere werden folgen, weil diese Integration ist wirklich eine nette Sache. Braucht keine Exportdialoge mehr und irgendwas. Das ist alles fest drin. Ja, das, die Backup-Frage für die Kataloge erscheint jetzt am Ende jeder Session, was ich auch ganz interessant finde, weil da kann ich dann entscheiden, habe ich was verändert, will ich es speichern oder habe ich nur was gesucht. Ich spare mir das Backup diesmal. Am Anfang kommt die Anfrage ja jetzt immer und da weiß man ja auch, wann habe ich das letzte Mal das Backup gemacht, habe ich überhaupt was verändert und so. Also das haben sie da hinten dran gesetzt. Es sind so viele kleine Sachen, aber insgesamt gefällt mir das wirklich gut. Mein einziger Punkt, der mir richtig Bauchschmerzen macht und wo ich jetzt so langsam befürchte, dass auch diesmal wieder von Adobe an dem Punkt nicht auf die Kundenwünsche gehört wird, ist nichts drin, um Perspektiven zu korrigieren. Wenn ihr ein bisschen in den Foren blättert und lest, weil Adobe ruft ja extra die Fotografen dieser Welt auf, sich diese Beta zu testen und dann ihre Wünsche, ihre Rückmeldungen, ihre Kommentare zurückzuschreiben an Adobe. Und sie haben von der Beta 1 zur Beta 2 auch einiges wirklich aus den Foren genommen und mit eingebaut. Aber zwei Sachen, die dringend gewünscht werden und das tausendfach, da scheint man auf taube Ohren zu stoßen. Das ist einmal die Möglichkeit, beim Druck ein Softproof zu machen. Das ist jetzt auch wieder nur für Leute, die genau farbmanagementmäßig arbeiten und sehen wollen, wie mit dem Farbprofil des Druckers im sozusagen auf dem Bildschirm in einem kalibrierten System der Ausdruck aussieht. Das wird ganz oft gewünscht. Das geht also eher in die Richtung Profis. Und die zweite Sache, was wirklich für alle wieder interessant ist, ist eben diese Korrektur der Perspektiven. Und ich habe mein Telefon nicht ausgestellt, aber ich habe mal schnell den Hörer abgenommen und wieder aufgelegt. Jetzt ziehe ich mal schnell raus, aber das ist live. So, Schluss. Der ruft wieder an, später dann, morgen. Ja, die Perspektivenkorrektur, das wäre es einfach, weil das braucht man so oft im Weitwinkelbereich und gerade wenn man ein bisschen mit Architektur und solchen Geschichten macht und dazu immer eine extra Software und Photoshop schön und gut, aber wir haben jetzt Photoshop, aber es ist ein Mörder drum, immer Photoshop aufmachen zu müssen. Also ich exportiere dann das Bild ins Photoshop, bearbeite es da und dann habe ich es als TIFF wieder zurück. Ich produziere Dateien ohne Ende Quatsch. Das ist also sowas von hanebüchend. Das muss in Lightroom zu lösen sein. Und ich will das auch non-destruktiv da drin haben und nicht, braucht man gar nicht weiter drüber zu reden. Das ist nur ein Ärgernis. Und ich hoffe, dass das Überraschungsfeature bei der Final Version ist, dass tatsächlich da Perspektivenkorrektur kommt, weil alles andere wäre eine satte Enttäuschung.
Ja, dann vielen lieben Dank, Stefan, erstmal wieder zu dem Beta. Du bist also eindeutig unser großer Beta-Tester. Anders können wir es ja nicht sagen. Ich denke, nicht nur die Hörer, auch Marek und ich hören immer gerne wieder zu und sind doch überrascht über all die schönen Sachen, die du in Erfahrung bringst. Und Jungs, wenn ich rausgucke, 20 Grad tagsüber, dann kriegt man schon wieder Lust, rauszugehen in den Garten. Und Garten ist jetzt gerade für euch das richtige Stichwort. Gell? Auch wenn in anderer Art und Weise, aber ihr habt ein Shooting der besonderen Art gehabt und ihr werdet es nicht glauben, liebe Hörer, es gibt tatsächlich Shootings, glaube ich, da ist weder die Person, die man zu fotografieren hat, ernst zu nehmen, noch kann der Fotograf ernst bleiben.
Das war nicht leicht, ja. Marek und ich hatten den Spaß, hier ein lokales Kabarett-Duo, die Gartenkrallen, zu fotografieren für ihre neuen Pressefotos. Und Fotos für die Homepage und die kamen zu uns ins Studio und haben einfach, wir hatten dann ausgemacht, sie sollen sich natürlich so anziehen, wie sie auf der Bühne sind. Das sind zwei Charaktere, die darstellen, zwei Frauen, die auf ihren Gartenstühlen auf der Bühne sitzen und über das Leben philosophieren und die haben sich einfach hingesetzt und losperformt, so wie sie es auf der Bühne machen. Und Marek und ich, wir haben Licht gebaut und sind drumherum gerannt um Perspektiven und haben sie möglichst viel machen lassen, damit es sehr natürlich aussah. Also wenig Anweisungen gegeben, denn das ist so klasse mit Leuten, die sich über ihre Mimik im Klaren sind, die über ihren Ausdruck im Klaren sind, die einfach loslegen und Programm abspulen, mit denen in so einem Setting im Studio zu arbeiten, das macht riesen Spaß. Weil, gut, wir arbeiten oft mit Models, auch mit jüngeren Models und so, und dann macht man so und macht man so und dann stellt man die hin und dann kriegen sie es hin und so. Das ist ganz viel Mühe und das ist ganz viel so Einfühlungsvermögen. Man muss sich neben dem Fotografieren so sehr auf die Arbeit mit dem Model konzentrieren, um das rauszukitzeln, was man an Ausdruck haben will. Und die legen einfach los, gnadenlos, eisenhart, und dann ist es auch schwierig, ernst zu bleiben. Die haben uns dann immer mit einbezogen und haben uns quasi als Publikum benutzt, und dann muss man, also es hat echt Spaß gemacht, oder Marek?
Naja, das genau war so das Witzige, weil die haben natürlich einen Teil von ihrem Programm dort mit ablaufen lassen, und um so ein bisschen was zu zeigen, auch so die Mimiken zu zeigen. Und jetzt, wenn wir da Licht eingestellt haben, dann wurde das halt spontan gleich mit eingebaut.
Da haben wir uns manchen doofen Kommentar eingefangen. Aber es hat irre Spaß gemacht. Wir haben ein paar Bilder auf Flickr hochgestellt. Wir haben aber noch lange nicht alle bearbeitet. Ich weiß nicht, in den 2 Stunden.
Ein großes Modellschiff, was, glaube ich, auch nur geliehen war, ja. Dann noch mit im Einsatz.
Wir sagen jetzt nicht von wem, vielen Dank, ihr müsst es reparieren. Ja. So kleiner Sturm fegt über das. Okay. Ich hoffe, es wird
die Rettungsboote gewässert.
Genau. Oh, da war doch mal ein Mast, hoppla. Aber wir haben heute noch Spaß, Marek und ich. Wir haben da, weiß ich nicht, 600-700 Bilder in den 2 Stunden gemacht. Es wurden jetzt nur mal schnell, da seht ihr ein paar, für den nächsten Event an die Presse gegeben. Da haben wir mal 20 entwickelt. Davon haben wir 3-4 Mal auf die Flickr-Homepage gestellt. Wer mal Lust hat zu gucken, kann mal unter unserer Community Flickr gucken. Ja, und warum wir euch das erzählen, es hat verschiedene Aspekte. Einmal, natürlich haben die jetzt erwartet, die wollten von uns ein professionelles Bild für ihre Homepage und für die Presse. Man steht da natürlich unter Druck, weil das sind hier regional bekannte Leute. Und da kann man sich jetzt keinen Lapsus erlauben. Andererseits war das aus meiner Sicht viel leichter, die zu fotografieren, als mit einem unerfahrenen Model. Also die Ergebnisse sind halt, wenn man die Technik einigermaßen beherrscht, deutlich einfacher zu bekommen als mit jemand unerfahren im Studio. Und vielleicht habt ihr ja auch mal eine Chance, irgendwelche lokalen Bands oder irgendwelche Kabaretts bei euch zu fotografieren. Und ein bisschen Erfahrung zu sammeln im Umgang mit Menschen, könnt ihr ihnen ja offen sagen, ja, seid noch nicht so Profi-Fotografen, aber ihr würde das gerne machen.
Ich habe heute leider kein Foto für dich.
Das ist gerade vorbei.
Und die freuen sich aber oft, wenn sie Fotomaterial bekommen. Und das ist so eine Win-Win für beide Seiten. Und ihr habt ein Foto in der Presse, ihr werdet vielleicht ein bisschen bekannt. Und es macht einfach irre Spaß. Es ist mal was ganz anderes. Und es geht auch nicht um Beauty. Also wir haben uns reichlich Mühe gegeben, den döfsten Gesichtsausdruck zu treffen, was man sonst ja immer versucht zu vermeiden. Man muss so ganz anders gepolt sein und ganz anders drangehen. Und man taucht so in die Figuren ein. Das macht unheimlich Spaß. Man muss sie ein bisschen lernen zu verstehen, was da passiert, damit man auch dann einen richtigen Augenblick festhalten kann. Also mir hat es Riesenspaß gemacht. Und mache ich jederzeit gern wieder.
Und es war auch mal so eine Gelegenheit, Posen oder Einstellungen auszuprobieren, die wirklich auch nur bei solchen Fotos wirken. Also wie das, was wir zum Beispiel beim letzten Mal thematisiert haben, Weitwinkel zu nehmen, richtig ranzugehen, wenn das Gesicht richtig kissenförmig dann noch dargestellt wird. Das kann man bei einem Beauty-Shooting nicht machen oder auch nicht bei einem Porträt, aber bei sowas macht das echt richtig Spaß. Also das ist da kommt das auch richtig effektvoll dann noch rüber.
Genau. Und wir haben denen auch nochmal versprochen, wir machen mal ein Live-Shooting auf der Bühne. Und das haben wir ja alle 3 schon öfters gemacht, das ist unser Ding. Konzerte, Musicals oder sowas, und da treten wir oft auch als Team auf, was natürlich dann klasse ist, weil man läuft mit so vielen Zuschauern im Bild rum, man kann sich unterschiedlich strategisch positionieren und wir können bei einer Aufführung auch möglichst alles abräumen. bildtechnisch gesehen. Und das werden wir auch nochmal machen, wenn die das nächste Mal einen Auftritt haben. Da werden wir nochmal live auf der Bühne arbeiten mit Publikum im Hintergrund. Gibt das ja nochmal eine ganz andere Dimension, wenn man dann hinter denen steht auf der Bühne und von hinten raus auf das Publikum. Ich habe schon Lust, das wird spannend.
Ja, und ich weiß ja im Endeffekt, wir haben ja einen unserer, treuen Hörer und auch schon Workshop-Teilnehmer, den Tino. Der hat ja erst vor kurzem einen Schlagzeuger einer Band fotografiert und, was ihr wahrscheinlich nicht wisst, aber ich habe ja ab und zu mal mit ihm Kontakt, er hat eigentlich angefangen mal mit der Fotografie einer lokalen, kleineren, noch nicht so bekannten Band in einem alten Industriegelände. Hey. Entschuldigung. Ja, und wie der Stefan euch ja schon den Anreiz gegeben habt, guckt doch einfach mal in eurer näheren Umgebung, wen es denn da gibt. Der eine oder andere oder die eine oder andere Band freut sich durchaus mal über neue Bilder. Und wenn ihr eine passende Idee dazu habt, scheut euch einfach nicht, das Ganze mal vorzuschlagen. Das muss nicht in einem Studio sein, es kann ja auch Outdoor sein. Baut euch einen Reflektor oder schaut halt nach der richtigen Uhrzeit in dem richtigen Lichtverhältnis und guckt einfach mal. Durchaus könnt ihr euch dadurch schon einen kleinen Namen machen und der ein oder andere kommt ab und zu auch mal in den Genuss zu einer freien Eintrittskarte dann, wenn er die ganze Sache gut macht.
Hey, das ist genau das Stichwort. Marek und ich, wir hatten so viel Spaß, aber die hatten auch so viel Spaß beim Fotografieren, dass wir lebenslang freien Eintritt geschenkt bekommen haben. Das ist doch mal was, oder?
Und wenn mir das einer vorher gesagt hätte, hätte ich auch noch assistiert.
Ja, ist also so, das sind die schönsten Deals eigentlich. Und naja, wir freuen uns auf das neue Programm, das mal in Gänze dann zu sehen, weil wir haben ja immer nur Ausschnitte bekommen. Gut, genug geredet über Shooting. Wir sind zwar heute ein bisschen softwarelastig und ein bisschen Adobe-lastig, aber Michael, wir müssen da jetzt durch, weil es kommt was Spannendes, Neues noch im Bereich von Adobe. CS5 steht vor der Tür.
Genau so ist das. Und CS5 in der Hinsicht ist wirklich, lasst es mich so sagen, ich lese euch ganz kurz ein Zitat vor und dann gehen wir mal dort hinein. Und zwar, wie heißt es so schön von Adobe? Innovative Werkzeuge verleihen ihrer Kreativität Flügel. Ein Baum besteht weiterhin aus Holz, nimmt jedoch überraschend eine unerwartete Form an. Bereits vergessene Ideen werden wiederentdeckt und neue Gestaltungschancen eröffnen sich. Ihre Meisterwerke werden noch mehr Menschen erreichen, überall und wirkungsvoller denn je. Willkommen zur Adobe Creative Suite 5. Ja, das heißt CS5 in seiner vollen Fülle, im ganzen Glanz, mit allem, was man so kennt, was da mit drin steckt von InDesign, Dreamweaver und schieß mich tot, natürlich auf Photoshop, kommt weltweit zum 12. April um 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Könnt ihr live dabei sein? Ihr müsst euch dafür anmelden bei Adobe, da gibt es einen Link, den stellen wir euch zur Verfügung. Und da kann man dann in gut einer halben Stunde, länger dauert das Ganze nicht, mit dabei sein, wie das Ganze ankommt, angenommen wird, den Diskussionen folgen und. Jetzt kommen wir aber mal zu den ersten Einblicken, Previews, die es hier in der Hinsicht von Adobe gibt und gab. Hier sind zwei Sachen mir direkt ins Auge gestochen. Und zwar ist es so, dass hier zwei wirklich, ja, eins ist, glaube ich, durchaus für die Kreativität, aber auch eine kleine Spielerei. Der sogenannte Puppet Warp. Der Puppet Warp, den könnt ihr euch auch in einem Video anschauen auf adobe.com im Bereich der CS5. Und ihr müsst euch das Ganze vorstellen. Einige kennen diese Holzgelenkfiguren. Marek hat auch zwei Stück davon. Das sind kleine Holzpüppchen, die ganz normal an Knie- und Ellenbogengelenken wie bei Menschen auch ein Gelenk sitzen haben. Und da kann man die ganze verbiegen und bewegen. Und seine Figur ist fotografiert worden. Und wenn man jetzt den Puppet Warp Effekt anwendet, dann markiert man Bewegungspunkte an dieser Figur. Das heißt, das Bild ist statisch, kann eigentlich nicht bewegt oder verändert werden, außer durch aufwendige Montagen in der Vergangenheit. Hier ist es so, man setzt einen Punkt zum Beispiel an das Handgelenk, einen an den Ellenbogen und einen an das Schultergelenk. Und wenn man jetzt an diesem einen Punkt das Ganze klickt und dreht, dann kann man den Arm anwinkeln. Egal, ob das der Unterarm ist oder der Oberarm. Man kann das Ganze, es wird auch in einem Video dargestellt, auch mit dem Bein machen. Und zum Beispiel, wenn man das rechte Bein am Knie nimmt und mal einschränkt, sodass es überkreuzt vor dem anderen Bein, dann hat man ein optisch
wirklich visuell perfekt dargestelltes eingeknicktes Bein, aber man kann auch noch hier festlegen, ob es davor oder dahinter kreuzt. Und um das Ganze noch wirkungsvoller darzustellen, zeigt euch Adobe im Anhang an das Video ein Seil. Das liegt in einer Form O. Und man bastelt über diesen Puppet Warp aus dem Seil einen Knoten. Durch mehrere Punkte, die hier angeklickt werden, bewegt werden, liegt der Knoten, die Schnur, das sei mal oberhalb des Restes des Seiles, mal unterhalb. Es wird verschlungen, es wird bewegt. Es ist faszinierend. Also hier hat man Möglichkeiten, ohne großen Aufwand wirklich was ganz Neues aus einem normalen Bild herauszuzaubern. Das ist das eine. Was mir den Atem verschlagen hat und was uns mit Sicherheit viel Arbeit sparen wird. Und hier hat uns einer der Entwickler oder Verantwortlichen in dem Fall, Brian O'Neill Hughes, den Content Award Fill präsentiert. Ihr kennt... Ja, also ich muss sagen, ich habe es mir auch erstmal angeguckt und wir sind jetzt natürlich alle gespannt, ob es tatsächlich dann auch so ist, wie es jetzt da dargestellt wird, aber Adobe wird sich hier kein Fauxpas erlauben. Es ist tatsächlich so, in der ersten Einstellung sieht man eine Dame mit dem Rücken zum Betrachter auf einer Bank sitzen, neben ihr ein Baum, der mit einem Ast in das Bild hineinragt, eine lange grüne Wiese mit verschiedenen Bäumen im Hintergrund, einen störenden Pfosten und der Sonne, die direkt zur Kamera hineinscheint. Also praktisch eine Gegenlichtaufnahme. Nicht ganz so, aber ich sehe das. Dabei sind ein paar Sensorflecken, ein bisschen Unrat. Und klar, man kennt schon den Kopierstempel, man kennt die Reparatur und man kennt auch das Verbesserungswerkzeug. Aber was jetzt kommt, ist wirklich der Hammer. Also die kleinen Reparaturen drumherum lassen wir einfach mal weg und gehen direkt auf diesen Baum. Er hat also der Baum, der Ast, der das Bild tragt, ist stört. Der Kunde möchte dort einen Werbeslogan hineinbringen, der Himmel muss blau sein. Wenn wir jetzt vorher das Ganze über Kopieren und Angleichen der Farbunterschiede alles aufgebaut haben und das einiges an Zeit gekostet hat, dann wird es jetzt hier markiert über den Content Award Fill. Und wenn man die Delete-Taste drückt, berechnet das Programm selbstständig ein passendes Farbmuster. Und zwar so genau, dass es kaum auffällt, geschweige denn man noch großartig nacharbeiten muss. Das scheint jetzt bei dem Himmel relativ einfach. Es funktioniert aber nicht so, dass er einfach eine Information von dem dran dorthin kopiert, sondern er berechnet wirklich was Passendes dazu. Das zweite Beispiel ist eine Straße in der Wüste. Das gleiche Bild sollte aber auch abgegeben werden ohne Straße. Was aus dieser Perspektive halt nicht ging, weil da nun mal eine Straße war. Also wird die Straße markiert und man drückt wieder Delete. Und er berechnet, hier sieht man schon den einen oder anderen Busch, der sich wiederholt, aber eine komplett dazu passende Wüstenlandschaft, die auch an den Kanten der Übergänge, die unterschiedlich hoch sind, stimmig ist.
So fällt mir jetzt auch gerade was ein. Das hätte ich vor ungefähr zwei Monaten gebraucht. Habe ich ein Hochzeitsbild bekommen von guten Freunden und auf diesem Bild war das Brautpaar zusammen mit den Geschwistern drauf. Und diese gute Freundin sagte, naja, sie waren wohl mit dem Fotografen nicht so ganz zufrieden und das wäre tatsächlich das einzige Bild, an dem sie beide einigermaßen gut in die Kamera schauen und was ihnen gefällt. Nur es ist halt ein Bild, wo halt auch die restliche Familie drauf ist. Und das hätten sie gerne wegretuschiert und ich so. Jo, weil ihr es seid. Und dann habe ich dann, glaube ich, über zweieinhalb Stunden rumgestempelt und Gras hin und her kopiert und eine Garage hinten mit reinkopiert, die zur Hälfte drauf war. Und habe denen das Ganze dann ohne ihre Geschwister wieder zurückgeschickt. Insofern, das wäre natürlich dann wirklich was gewesen, was die Arbeit etwas verleichtert hätte.
Ja, wäre eine weitere Belastungsprobe eigentlich an die Funktion. Ja. Denn das dritte Beispiel ist dann der Hammer. Und da hat man bei Photoshop CS5 aus verschiedenen Bildern ein Panorama erstellt, das auch perspektivisch angeglichen wurde. Das heißt, manche Bilder werden leicht nach links, nach rechts gekippt. Im Endeffekt, wer das schon mal gemacht hat, weiß, dass das fertig zusammengesetzte Bild, grob gesagt, aussieht wie so eine kleine Wolke. Mit mal einer Höhe hier, einer Höhe da, ein bisschen schräg. Das gesamte Motiv ist dann stimmig, aber die einzelnen Bilder sind halt so ineinander verdreht. Ja, und drumherum ein Rahmen und natürlich an den Eckpunkten, da wo das Bild nicht gerade abgeschlossen hat, weiß. Da war nichts. Und da haben sie reingeklickt. Mit dem Zauberstab einmal schnell markiert und jetzt den Content Aware Fill ausgetestet. Und wenn ihr euch das Bild anguckt zum Schluss und dieser Algorithmus errechnet eine dazu passende Landschaft. Das war eine Berglandschaft mit Hügeln und Himmel. Und passt automatisch den fortlaufenden Berg im Gefälle mit an. Und eine neue Struktur wird dazu gerechnet, die nicht eins zu eins irgendwo herkopiert worden ist. Dann verspricht uns CS5 derzeit wirklich der Hammer zu sein. Abgesehen davon, dass schon geworben wird, dass es wesentlich schneller noch ist als gut CS3 schon und aber auch noch schneller als CS4. Also hier kann man wirklich gespannt sein. Und jeder, der Lust hat, schaut euch das an. Ihr müsst euch kurz anmelden bei Adobe. Wer schon bei Adobe seine Software registriert hat, ist sowieso angemeldet. Macht das mit seinem ganz normalen Benutzernamen und seinem Kennwort. Und alle anderen, die Interesse haben, einfach anmelden. Es kostet euch nichts. Ihr müsst auch keine großartigen privaten Daten hinterlegen. Klar, natürlich Name, ein Benutzernamen, ein Kennwort. Aber es geht sehr schnell. Und das Ganze startet jetzt am Montag, den 12.04. um 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Seid eine knappe halbe Stunde dabei, lasst euch überraschen und schaut euch vor allem vorher schon mal die eben angesprochenen Videos an. Es gibt noch ein paar mehr, aber das sind die zwei, die meine Aufmerksamkeit am meisten erregt haben.
Ich finde das ja interessant. Also technisch gesehen fasziniert mich das völlig. Aber wir machen einen großen Schritt weiter dahin, dass Bildmanipulation von immer mehr Leuten ohne Wissen eingesetzt werden kann und auch immer schneller, ohne größeren Aufwand. Also komm, machen wir mal schnell. Ja. Wohingegen der Marek da 2-3 Stunden gestempelt hat wie ein Blöder und erst dann vielleicht bereut hat, kann man das hier vielleicht auf einen Klick lösen, wenn das wirklich so gut wird, wie es in den Beispielen da ist. Und das macht mir manchmal dann auch ein bisschen Angst. Also so die eine Seite, ich kann ein Bild retten, was für mich ganz wichtig ist, was ich vielleicht auch bei einer Hochzeit oder so versemmelt habe. Und ich habe jetzt eine Möglichkeit, das echt gut zu retten und den Auftrag zu retten. Aber die andere Seite auch, man kann halt super toll Missbrauch damit treiben. Ich bin mal gespannt, wenn das raus ist.
Wir können uns überraschen lassen. Ich bin noch auf eine ganz andere Sache gespannt. Wie ihr wisst und unsere Hörer auch, musste ich jetzt nach dem Neukauf meiner 7D mal auf CS4 umsteigen, was mich jetzt ein wenig ärgert. Aber ähnlich wie zwischen CS2 und CS3 in der Übergangsphase gab es für die, die kurz vor Veröffentlichung von CS3, CS2 gekauft hatten, ein kostenloses Upgrade auf CS3. Ich erwarte hier kein kostenloses Upgrade auf CS5, aber zumindest ein Entgegenkommen von Adobe. Wir können gespannt sein.
Jo. Okay, so viel zur Software heute. Jetzt haben wir euch wirklich ziemlich mit Software beballert, aber es gibt halt viele schöne Neuigkeiten. Ich habe noch einen kleinen Erfahrungsbericht, wirklich nur einen ganz kurzen. Ich war mit meinem Schwager Kamera ausprobieren für einen Neukauf einer kleinen Kompaktkamera und ich habe endlich mal diese Canon S90 in der Hand gehabt. Da haben wir schon vor etlichen Folgen drüber gesprochen. Das ist eine Kompaktkamera, aber mit einem für Kompaktkameras extrem großen Sensor. Und nur noch 10 Megapixel, das Vormodell hatte 12, also dass ihr könnt euch daran erinnern, wo wir Canon gelobt haben, dass es endlich rückwärts geht. Und ich habe über die Bildqualität, kann ich ja bei dem kurzen Test da im Geschäft nichts sagen, aber das Benutzerinterface ist super. Vielleicht erinnert ihr euch, das ist die Kamera, die einen alten Blendenring wieder hat am Objektiv, den man allerdings mit verschiedenen Funktionen belegen kann. Und unter anderem aber auch die Blende. Das ist echt klasse. Wenn man dann vor dem Blendenring dreht, erscheint hinten auf dem Display so ein schöner alter schwarzer Blendenring, wo man dann sieht, welche Blende man eingestellt hat. Das ist alles wunderschön gemacht. Sie lässt sich wirklich gut bedienen. Ich muss jetzt irgendwann mal sehen, wahrscheinlich wird mein Schwager sich die Kamera kaufen und dann kann ich auch mal einen ausführlichen Test machen, weil das ist eine schöne, kompakte, ganz kleine Kamera als Zweitkamera für Spiegelreflexfotografen. Gefällt mir gut. War nur mal so jetzt ein kurzer Einwurf. Ihr seht auch, ich bin zwar Nikonianer, aber was Gutes von Canon würde ich auch kaufen.
Ja, dann will ich auch noch was sagen. So, das passt es. Und zwar, wenn auch über Umwege, aber klar, wie so ist, ich hatte tatsächlich auch eine Nikon-Kamera in der Hand und habe sie einer jungen Dame empfohlen. Doch, gut, aus verschiedenen Gründen, aber ich hatte die D5000 in der Hand, das Einsteigermodell von Nikon im Endeffekt, was, ja, ich muss ganz klar sagen, abgesehen von einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, was mir gut gefallen hat, eine selbsterklärende Menü oder Benutzerführung hat. Und das war was, das hat mir sehr gut gefallen, denn das Mädel ist Einsteigerin, das ist ihre erste Spiegelreflex. Und hier werden schon mal alle Menüpunkte und Einstellungsmöglichkeiten im Menü erstmal soweit erklärt. Nicht Abhängigkeit, Blende, Belichtungszeit, so Sachen nicht. Aber naja, zumindest die ganzen unterschiedlichen Menüpunkte, was bei welcher Einstellung passiert und, und. Und sie hat natürlich dann noch ein schwenkbares und abklappbares Display, was für Überkopf- oder bodennahe Aufnahmen ein kleiner Pluspunkt ist. Hier habe ich wahrscheinlich die Möglichkeit, die noch ein bisschen zu testen und dann melde ich mich hierzu gerne nochmal. Klar, ich mache das nur mit Handschuhen. Als überzeugter Canon-Nutzer lasse ich hier den Virus nicht überspringen.
Aber schön.
Gut. Ja, dann bleiben wir aber gleich bei Nikon. Und bei dem Nikon Canon Spannungsfeld. Wir hatten ja schon vor einigen Folgen von der Nikon-App Nikon Learn and Explore gesprochen.
Für das iPhone.
Stefan, du, genau, für das iPhone, beziehungsweise auch für den iPod Touch. Und ah, ja, genau. Jetzt auch für das iPad.
Oh, da drauf ist ja bestimmt total cool, ja, glaube ich.
Das glaube ich auch. Und gerade für sowas. Ja, Stefan hat ja mal darüber gesprochen und gesagt, das gibt es bisher nur in dem amerikanischen iTunes Store. Und seit kurzem ist das Ganze auch in dem europäischen Store zu haben. Das heißt, wenn ihr euer iTunes aufmacht und im iTunes Store Nikon eingibt, dann gelangt ihr da gleich auf diese App und könnt euch die auch kostenlos runterladen. Sprache ist jedoch weiterhin in Englisch. Und ihr könnt dann einfach so abends irgendwie ganz gemütlich auf der Couch ein bisschen was über Fotografie lernen. Also ist eine ganz tolle Sache, lohnt sich auf jeden Fall, kostet auch nichts. Und schaut euch das einfach mal an.
Und es kommen immer neue Lektionen hinzu, das ist echt spannend. Also es gibt da so Grundsatzartikel und bestimmte Themen, wo dann anhand von Bildbeispielen, manchmal sogar mit Videos oder mit eben Text, bestimmte Aufnahmesituationen oder Techniken erklärt werden. Und da kommt regelmäßig so alle 6 bis 8 Wochen auch immer ein neues Thema dazu. Und ja, für lau wirklich gut. Und das möchte ich mal.
Und es ist eben auch nicht gebunden an Nikon-Software oder die Bedienerfunktion einer Nikon, die übrigens eigentlich immer selbsterklärend ist, weil wenn man da auf die Hilfe drückt, erklärt er das immer. Das kennst du einfach noch nicht von Canon.
Das macht nichts. Die Canon-Modelle sind so ausgelegt, dass jeder versteht ohne Erklärung.
Ja. Und, gut, nein, also es ist eigentlich unabhängig, was für ein Kameratyp ihr benutzt. Als Canon-Nutzer könnt ihr da natürlich euch das genauso runterladen und
Und was von Nikon lernen.
Und von Nikon lernen. Nee, allgemein was über Fotografie lernen.
Ja, das nennt sich super. Und jetzt muss ich erstmal sagen, das ist noch gar nicht so lange her. Da war ich sehr euphorisch und ein wenig voreilig. Denn, Stefan, du hast uns was mitzuteilen bezüglich unserer Fotopodcast-App.
Genau. Also, wir haben ja einen Hörer, den Marc aus Berlin. Der ist Programmierer und der programmiert auch fürs iPhone. Und der hat eine iPhone-App programmiert für den Fotopodcast. Und die ist schon seit Wochen bei Apple. Und es ging wild hin und her. Wenn ihr jetzt nicht so mit Apple und iPhone vertraut seid, jede App, also jedes Programm, was es fürs iPhone oder das iPad oder ein iPod Touch gibt, muss von Apple sozusagen so einen Genehmigungsprozess durchlaufen, bevor es in diesen Store kommt, wo man es dann kaufen kann. Oder in unserem Fall wäre es ja kostenlos gewesen. Und ja, Apple lehnt unsere App, so wie sie ist, ab. Das hat verschiedene Gründe. Manche können wir auflösen in Zukunft. Manche wissen wir noch nicht, wie wir das Problem lösen sollen. Ich will da jetzt nicht groß drüber reden, aber es ist echt ärgerlich. Und das heißt, unsere Fotopodcast-App verschiebt sich erstmal auf unabsehbare Zeit. Aber danke an Marc, der schon richtig viel Arbeit reingesteckt hat. Und wir werden die Probleme früher oder später auch noch lösen. Denn ich denke jetzt, wenn es auch noch ein iPad gibt und der eine oder andere das hat, so auf dem Sessel liegen und hier im Fotopodcast stöbern und Videos angucken und vielleicht Tutorials sich angucken. Das macht dann richtig Spaß auf dieser großen Fläche. Aber ja, es sind ein paar Hürden, ein paar viele Hürden. Apple ist berühmt dafür, dass so manches da nicht so leicht reingerät in diesen App Store. Aber wir werden gucken, wie wir das lösen können.
Wir arbeiten dran. Ja, und dann, was wir noch arbeiten, ist etwas, das haben wir euch schon bekannt gegeben. Wir planen ja mit euch unser zweites Hörertreffen, haben jetzt für euch schon sehr konkrete Infos, abgesehen von dem Termin, auch mit einer Möglichkeit des Übernachtens und natürlich, ja, vielleicht so der einen oder anderen Idee schon mal, was wir da so mit euch anstellen können.
Jetzt lasst den Termin raus.
Ah, na gut, okay. Ah, unser Termin. Das letzte Wochenende im Juni. Anreise für uns drei zumindest der 25. Juni. Und vom 26. bis 27. sind wir für euch da in unserer Landeshauptstadt Berlin.
Das heißt aber, wir sind auch schon am 25. am Freitagabend im Hotel und zu sprechen.
Natürlich, so ist es. Also diese drei... zumindest vom Datum her gesehen, Tage stehen wir zu eurer Verfügung. Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme, haben uns der Einfachheit halber ein Hotel herausgesucht, das einfach zu erreichen ist. Und ja, wir haben zwar eine Empfehlung von einem Hörer bekommen, doch hiergegen sprach eigentlich eins, dass wir selber versuchen werden, mit dem Zug anzureisen. Und daher befindet sich dieses Hotel in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs.
Ja, Michael ist gerade dabei zu versuchen, für euch oder für uns ein Kontingent und einen Preis rauszuhandeln. Deshalb jetzt hier das Hotel noch nicht. Wir werden das dann über Twitter bekannt geben oder in der nächsten Folge dann für alle wieder, die nicht bei Twitter dabei sind. Aber interessant wäre für uns schon mal, wer denn vorhat, nach Berlin zu kommen, weil wir haben keine Ahnung, was wir für ein Kontingent mit dem Hotel besprechen sollen. Und das heißt, es geht jetzt nicht um feste Zusagen. Buchen müsst ihr nachher sowieso selber. Ist ja ein Hörertreffen, das kostet gar nichts. Wir haben einfach 3 Tage lang Fotospaß in Berlin. Und klönen, quatschen, ausprobieren, bisschen gut essen und ein bisschen draußen fotografieren. Ja, meldet euch bitte mal in spätestens die nächsten 2 Wochen. Michael, haben wir einen Termin?
Bis wann sich die Leute? 25.04. Das wäre traumhaft, dass wir da, das ist gerade das, was ich anstrebe mit dem Hotel. Und zwar, dass man uns ein Kontingent vielleicht auch zu einem Sonderpreis zur Verfügung stellt, den Namen und auch eine Telefonnummer, wo die Reservierung durchführen könnt, geben wir euch dann bei Twitter durch. Eins ist ganz wichtig, es ist für euch nicht verpflichtend, in dieses Hotel zu gehen. Wir versuchen einen günstigen Preis natürlich zu verhandeln. Wer andere Unterbringungsmöglichkeiten bei Freunden hat oder klar in Berlin wohnt, herzlich willkommen. Unser Hörertreffen hat eigentlich den Hintergrund, wir wollen euch kennenlernen, wir geben euch die Chance, uns kennenzulernen, wir wollen ein bisschen fachsimpeln, wir wollen gemeinsam was auf die Beine stellen und wir wollen vor allem Spaß dabei auch haben.
Ja, also Hörertreffen nimmt Formen an. Wir werden euch weiter auf dem Laufenden halten. Und unser nächster Punkt, letzter Punkt, oh je, wir sind auch schon ziemlich spät hier heute. Wir haben eine ganze Latte Hörerfragen von euch wiederbekommen und wir konnten in den letzten Wochen leider nicht auch mit E-Mail drauf antworten, weil wir sind alle bis unter das Dach mit Arbeit zu und es geht einfach gerade nicht. Wir können auch heute jetzt nicht mehr alle abarbeiten angesichts der Zeit. Aber fangen wir nochmal an, was wir so durchkriegen. Der Andreas hat uns gemailt. Hallo ihr drei. Ich will ja nicht drängeln, aber ich vermute, dass es euch einfach durch die Lappen gegangen ist, die Bilder vom Workshop zu kommentieren. Wäre echt super, wenn das noch klappen würde. Andreas, so ist es. Wir haben gerade echt aktuelle, strengste Zeitnot und wir werden das aber noch machen. Und gucken, dass wir das hinbekommen. Das haben wir euch ja versprochen auf dem Workshop, weil es nicht geklappt hat, nochmal eine positive Bildkritik zu euren Bildern zu geben. Kommt auf jeden Fall noch. Aber der Andreas hat als Belohnung schon mal vorab eine neue Bastelanleitung geschrieben. ein Wabenvorsatz für Strobist Kids für die Blitze. Wir setzen euch den Link wieder in die Shownotes. Es ist wieder mal bei Blitzdings. Der Andreas hat da ja einen Blog. Und Andreas, vielen, vielen Dank. Super Arbeit. Wir verlinken das gern wieder. Guckt ab und zu mal auf blitzdings.info. Da gibt es einiges Schönes auch zum Basteln. Ja.
So ist es. Ja, gut. Wir haben...
Einen machen wir noch.
Gucken wir mal.
Einen machen wir noch.
Und zwar haben wir eine Mail bekommen vom Thomas.
Oh, scheiße, Leute. Jetzt ist mein H2 gerade ausgegangen. Oh, hoffentlich ist jetzt nicht die ganze Aufnahme weg. Weißt du, speichert der dazwischen drin oder ist die letzte jetzt kaputt, die gerade am Laufen war?
Die ist weg, glaube ich. Bin mir nicht sicher, aber ich könnte wetten,
die
ist weg.
Die müsste eigentlich drauf sein.
Sicher?
Ja, weil wenn sie ja mit.
Naja, gut, okay.
Invalid File.
Dachte ich mir. Der ist nämlich nicht abgeschlossen, also nicht richtig gespeichert.
Was für ein Ersatz? Lässt ihn nicht öffnen?
Nee. Er sagt mir Invalid File. Sie ist zwar drauf, aber sie lässt sich nicht öffnen.
Gut.
Oh, scheiße.
Naja, wir haben einiges an Bastelarbeit, weil ich hier parallel ja mit meinem zweiten Mikro über Skype auch mitschneide. Das Problem ist nur, ihr zwei seid in einem Kanal und ich bin in einem anderen Kanal. Mich kann man super rausfiltern. Marek ist halt mit drauf. Aber besser als nichts. Also ich habe dich auf jeden Fall drauf. So gesehen haben wir noch eine kleine Notlösung parat. Besser als nix.
Wann haben wir das angefangen? Bei welchem Punkt?
Ja, Leute, super. Bei mir hat die Karte auch auf voll geschaltet jetzt auf einmal. Ich habe sie vorhin formatiert, wir haben die Karte voll geschossen heute. Ich habe sie vorhin formatiert und jetzt meine Karte voll und ich weiß nicht wann.
Scheiße, das ist der Wurm drin.
Es ist zum Davonlaufen gerade, weil...
Wie viel hast denn du noch, Michael?
Ja, meine Karte ist jetzt voll, ich weiß es nicht. Also ich meine, ich habe auf Skype beides aufgenommen, den ersten und den zweiten Teil. Und ich weiß jetzt nicht, wann es aufgehört hat.
Ja, angesichts der fortgeschrittenen Zeit und unserer leichten technischen Aufnahmeprobleme heute, hören wir jetzt hier mal leicht genervt diese Sendung auf. Die anderen werden warten müssen bis zum nächsten Mal mit der Hörerrückmeldung, aber wir bearbeiten eure Sachen und beenden für heute die Sendung. Hoffen, es hat euch Spaß gemacht und wir hoffen auch, dass wir viele von euch in Berlin treffen werden.
Ja.
Von mir aus, tschüss und eine gute Nacht.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ja, dann schließe mich an. Bis bald und wir freuen uns auf euch. Bis dann. Tschüss.
Der Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.